NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
9. September 1976. Der Todestag des chinesischen Politikers Mao Zedong.
Es ist gut, Vorsitzender, sagte ich, während ich seine Hand hielt. Er atmete tief aus, dann schloss er die Augen. Seine rechte wurde schlaff und entglitt meiner Hand.
Maos Leibarzt, Li Jiesui.
Ich sah auf die Uhr, um den genauen Todeszeitpunkt festzustellen. Es war 0.10 Uhr.
An dem Tag ging ich mit einem Kameraden in die Kreisstadt Yan'an, um Getreide zu kaufen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Mao Zedong ist tot. Der chinesische Parteichef, der das Bild seines Landes und ganz Asiens in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts entscheidend gewandelt hat, starb gestern im Alter von 82 Jahren.
Da erlitt ich einen Schwächanfall. Mir wurde wirklich schlecht, körperlich. Und ich ging in die Hocke und fing an zu weinen.
Die Nachricht vom Tode des fast legendären chinesischen Parteichefs hat in aller Welt Betroffenheit ausgelöst.
Ich hatte das Gefühl, Chinas Himmel würde einstürzen.
Genau 40 Jahre ist es her, dass über der jungen Rotgardistin Zhao Jie der Himmel einstürzt. Sie lebt schon seit vielen Jahren in Berlin. In ihrer Kindheit ist Mao für sie alles.
Mao Zedong war der große Führer, der große Lehrer, der große Oberbefehlshaber und der große Steuermann. Also der war für uns wie ein Gott.
Mao, der Erneuerer.
Gewalt und Chaos und Zerstörung, das war für Mao nichts Negatives, sondern das war der Anfang von Neuem.
Sebastian Heilmann, Chef des Mercator-Instituts für chinesische Studien in Berlin.
Dieser Wunsch nach einer Totalrevision der staatlichen und gesellschaftlichen Ordnung in China, also eine ganz radikale Vorstellung der Erneuerung Chinas, das war Maos Überzeugung bis zu seinem Lebensende.
Bei seinen Reisen durch China spürt Heilmann, wie viele Chinesen noch an Mao hängen. Mao-Nippes in den Läden, Mao-Bildchen am Taxispiegel.
Heute jetzt muss man sagen, das macht es wirklich schillernd, ist in weiten Teilen der Bevölkerung Mao eigentlich eher so ein entrückter Held.
Tempel für ihn oder die riesige goldangemalte Mao-Statue, wie sie zuletzt in der Provinz Henan errichtet wurde, lässt die Partei abreißen. Trotzdem.
Dass Mao sozusagen der über alles erhabene, überlegene Führer war in dieser Geschichte der Volksrepublik China, diesen Volksmythos, den lässt die Partei im Wesentlichen intakt, weil er letztlich zur Stabilisierung des politischen Systems beiträgt.
Mao Zedong wird von Wissenschaftlern für 30, 50, vielleicht sogar 70 Millionen Tote verantwortlich gemacht. Niemand kennt die Zahl genau. Extreme politische Verfolgung und Massenkampagnen, von denen manche bitter fehlschlagen, kennzeichnen seine Herrschaft von 1949 bis 1976. Und doch bleibt er für viele vor allem der Mann, der das zerrüttete China geeint hat. Es ist ein vorindustrielles, rückständiges Agrarland, in das Mao Zedong am 26. Dezember 1893 geboren wird. In der südchinesischen Provinz Hunan als Sohn eines leidlich wohlhabenden Bauern. Das Kaiserreich wird von Japan bedrängt, von Kolonialisten ausgebeutet und von revolutionären Wellen erschüttert.
Das ist ein Land, was geprägt ist durch gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Warlords in den Regionen Chinas, durch irreguläre Armeen, durch im Grunde Chaos in großen Teilen der Gesellschaft.
Als 1912 der letzte Kaiser von China abdankt, kommt in der neuen Republik China die nationalistische Volkspartei Kuomintang an die Macht und regiert mit eiserner Faust. Das Elend und die Oktoberrevolution in Russland treiben zahllose Idealisten den Kommunisten zu. Mao schneidet sich den langen Zopf ab und tritt ebenfalls ein.
Der war am Anfang wirklich ein kleines Licht in dieser kommunistischen Bewegung, ein Mitläufer, eigentlich ein Hilfsbibliothekar. Und die großen Reden haben Intellektuelle geschwungen, die oft im Ausland studiert haben, die einen starken Einfluss der Sowjetunion auch hatten in ihrem ganzen Denken und Handeln.
Mao scheut das Ausland. Auch als Machthaber wird er nur selten außer Landes reisen. Fremdsprachen spricht er keine, nicht mal Hochchinesisch. Und, anders als viele Parteigenossen in China, lehnt er die reine Sowjetlehre ab, dass die Revolution nur mit dem Arbeiterproletariat möglich ist.
Es wird nicht mehr lange dauern, bis sich mit der Wucht eines Orkans die Millionen von Bauern erheben,
prophezeit er in den 1920er Jahren. Vom Land her werde der Umsturz kommen.
Imperialisten, Kriegsherren, korrupte Beamte, Adlige, sie alle werden ihr Schicksal in den Händen der Bauern wiederfinden.
Das war ein völlig anderer Weltblick, der sich da ergab. Und das hat weitreichende Auswirkungen gehabt auf die Vorstellung, wie man eine Revolution vorantreibt, nämlich eher in der Guerillakriegsform in China, wie man danach auch regiert, also mit mehr dezentralen Bewegungsspielräumen.
Davor liegt ein endloser Kampf an vielen Fronten. Im Norden gegen die Invasoren aus Japan. Im Süden gegen die Truppen des Nationalistenführers Chiang Kai-shek, der die Rote Armee schließlich in die Enge treibt. Es folgt der legendäre Lange Marsch, der die letzten kommunistischen Truppen und die KP-Spitze in ein entlegenes Gebirge in der nordwestlichen Provinz Shaanxi führt. Zehntausende kommen um.
Das alles führte dazu, dass im Grunde die prägenden Leitfiguren der kommunistischen Partei wirklich reduziert wurden bis etwa 1935 und Mao dann darauf pochen konnte, dass diese ganzen Strategien bisher auch unter Leitung sowjetischer Berater gescheitert waren. Und das war seine große Stunde.
In der Stadt Yan'an haben die Kommunisten bis 1949 ihr Hauptquartier. Hier rückt Mao an die Spitze der KP auf. Hier beginnt der Personenkult um ihn. In Yan'an arbeitet Mao an den Kniffen des Guerillakrieges, der einmal zum Sieg führen soll.
Wenn der Feind näher rückt, ziehen wir uns zurück. Wenn der Feind entkommt, werden wir ihn daran hindern. Wenn er sich zurückzieht, werden wir ihn verfolgen. Und wenn er Schwächen zeigt, greifen wir ihn an.
Im Krieg gegen Japan bilden Kommunisten und Nationalisten kurz eine Einheitsfront, um bald wieder im blutigen Bürgerkrieg zu versinken. Dass die Kommunisten trotz personeller Unterlegenheit nach und nach die Oberhand gewinnen, hat auch mit wachsendem Rückhalt auf dem Land zu tun. Maos Regeln wie diese:
Bevor du ein Haus verlässt, in dem du übernachtet hast, setze die Türen wieder ein und bringe das Stroh wieder an seinen Platz.
Regeln wie diese bringen der Roten Armee unter den Landbewohnern immer mehr Mitstreiter. Sie ist schließlich besser gerüstet, besser ernährt und ideologisch stärker geschult als die Kuomintang und 1949 am Ziel. Am 1. Oktober 1949 ruft Mao die Volksrepublik China aus. Hinter ihm eine zu allem entschlossene Partei.
Im Grunde war das eine Partei in Waffen. Eine Partei, die an blutigen Kampf gewöhnt war. Und dann haben die natürlich am Anfang bei der Stabilisierung ihrer Herrschaft diese Methoden auch fortgeführt an vielen Stellen. Also mit Klassenkampf, mit Kampfsitzungen, mit Hinrichtung von Konterrevolutionären, wie das hieß, von Klassenfeinden.
Mehr als 2 Millionen Klassenfeinde werden allein in den ersten Monaten inhaftiert oder umgebracht. Der Schulterschluss mit der Sowjetunion ist von Anfang an nicht eng. Mao misstraut Stalin, dem wiederum der chinesische
Höhlenmarxist
nicht geheuer ist. Nur einmal treffen sich die beiden, im Winter 1949 in Moskau.
Und das verlief sehr schlecht,
sagt der Sinologe Sebastian Heilmann.
Der Stalin hat den Mao fast 2 Wochen schmoren lassen in einer Datsche außerhalb von Moskau, hat sich dann verleugnen lassen, hat ihn nicht empfangen und Mao war da unglaublich wütend, wie er da behandelt worden ist und hat auch nicht am Ende die Zugeständnisse bekommen von der sowjetischen Führung, die er erhofft hatte.
Mao geht seinen eigenen Weg. Privater Bodenbesitz wird aufgehoben, die Landwirtschaft kollektiviert. Die Chinesen leben jetzt in riesigen Volkskommunen mit Großküchen, Kinderkrippen und Junggesellenheimen. Eine Massenkampagne soll China ab 1957 ins Industriezeitalter führen.
Der große Sprung nach vorn.
Die Vorstellung von effektivem Herrschen bei Mao ist eine ganz andere als bei den sowjetischen Kommunisten. Mao glaubte wirklich an die Mobilisierung der Massen.
Sein Ziel? Die weltweit höchste Getreideproduktion. Beim Stahl Gleichstand mit Großbritannien innerhalb kürzester Zeit. Bald wird überall Stahl gekocht, mit primitivsten Mitteln. Pfannen, Töpfe und Pflüge landen in den Öfchen im Hinterhof. Heraus kommt minderwertiges Eisen. In den Volkskommunen müssen die Bauern das Getreide so dicht anpflanzen, dass es am Ende verkümmert. Missernten und Hungersnot folgen.
Ich wohnte in einem alten Pekinger Hof,
erzählt Zhao Jie, die frühere Kommunistin.
Es gab 2 Bäume. In der Zeit, während der Hungersnot, hatten die Menschen auch die Blätter abgezupft, und dann gegessen.
Der große Sprung ist ein großer Schritt zurück. Der Hunger kostet viele Millionen Menschen das Leben, kostet zahllose Kritiker der Kampagne ihre Freiheit oder gleich den Kopf. Mao kostet er das Amt des Staatspräsidenten. Parteichef bleibt er, zurückgezogen hinter den Mauern des alten Kaiserpalasts in Peking.
Und zog sich auch zurück gegenüber der Parteiführung, studierte dann klassische Schriften, hatte einen eigenen Swimmingpool, so eine eigene Welt im Grunde dort in diesem Palast und Führungsbezirk.
Viele junge Frauen schätzen sich glücklich, Maos Mätresse sein zu dürfen. Aber nicht mal die Parteiführung weiß, was in ihm vorgeht. Mao hält am liebsten alles in der Schwebe.
Dieses Denken in Rivalitäten, in ja, Attacke, in alles im Fluss halten, diese ganzen Dinge haben sehr stark mit der Revolutionserfahrung Mao Zedongs zu tun und die haben dem Aufbau eines stabilen Staates in China in den ersten Jahrzehnten sehr geschadet.
Im Sommer 1966, nach monatelanger Abwesenheit, taucht Mao wieder auf. Medienwirksam schwimmt er durch den Fluss Yangtze. Das alte chinesische Bild vom Führer, der sein Land am anderen Ufer in eine neue Zukunft führt. Kurz darauf ist Mao zurück in Peking, flankiert von den ersten 10.000 sogenannten Roten Garden, Studenten und Schülern, die für ihn die Partei von Widersachern reinigen sollen.
Bombardiert die Hauptquartiere.
Und der Wahnsinn kam also von oben und von unten.
Sagt Sebastian Heilmann, Chef des Mercator-Instituts für chinesische Studien in Berlin.
Der Wahnsinn von oben war, zu denken, dass irgendwas Konstruktives rauskommen könnte, wenn man alle Regeln wegnimmt und alle Autoritäten wegnimmt.
In einer Gesellschaft, in der die Spannungen ohnehin groß und die jungen, indoktrinierten Chinesen ohne jede Perspektive sind.
Der Wahnsinn von unten war, dass völlig ideologisch manipuliert wurde, dass also Klassenfeinde plötzlich neu definiert wurden, dass alle möglichen Lehrer bis hin zu Parteisekretären angegriffen wurden, physisch attackiert wurden. Damals zum Teil in Selbstmord getrieben wurden. Völlig integre Leute.
Zhao Jie ist damals noch ein Kind. In der Schule muss sie eine Hetzrede gegen die Rektorin vortragen, von der sie kein Wort versteht. Dann ist die Rektorin weg. Wohin?
Das wussten wir nicht. Sie war einfach verschwunden.
Blindwütig toben die jungen Chinesen durchs Land, demütigen, foltern und töten vermeintliche Klassenfeinde. Es sind Millionen. Als Mao endlich zufrieden ist, lässt er die jungen Rotgardisten durch die Armee stoppen. Viele werden aufs Land geschickt, auch Zhao Jie. 12 Stunden Feldarbeit am Tag und erste Fragen.
Genau dort begannen wir an unserem Ideal zu zweifeln, weil wir dort im realen Leben mit eigenen Augen gesehen hatten, wie arm die Bauern waren.
Jahrzehnte nach Gründung der Volksrepublik. Mao hat sein Volk mit Massenkampagnen gequält, erschöpft und verwirrt, aber auch nach vorn gebracht. So hat sich die Lebenserwartung in China unter ihm fast verdoppelt.
Die Bekämpfung von Kindersterblichkeit, Etablierung von Hygienestandards auf dem Land, die Bekämpfung von Malaria in Feuchtgebieten, all das wurde durch Massenkampagnen in China vorangetrieben und es hatte in der Tat auch erstaunliche Erfolge. Ich denke, wir sollten dafür auch offen sein, für solche ja, ambivalenten, widersprüchlichen Befunde zur Herrschaft Maos.
40 Jahre nach dem Tod des großen Vorsitzenden Mao Zedong ist von seinen gesellschaftspolitischen und ökonomischen Ideen so gut wie nichts geblieben. Aber die Kommunistische Partei regiert China immer noch, unter ihrem starken Mann Xi Jinping.
Er hält sein Umfeld in Ungewissheit, behält sich immer die letzte Entscheidung vor und alle um ihn herum sind im Grunde völlig fixiert darauf, diesem Führer zuzuarbeiten. Und das ist natürlich ein sehr fehleranfälliges, sehr riskantes Führungssystem, was sich da aufbaut jetzt in China. Aber ich sehe da auch gewisse Parallelitäten zu dem, was wir unter Mao erlebt haben.
Im Zeitzeichen erinnerte Edda Dammüller an Mao Zedong, der am 9. September 1976 gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.